Schalke 04 ist der große Gewinner des 25. Spieltags der zweiten Bundesliga. 1-0 gegen Bielefeld gewonnen, Tabellenführung sogar noch ausgebaut. Schalke liegt auf Aufstiegskurs. Obwohl sie weder dominieren noch den schönsten oder besten Fußball im Unterhaus spielen, liegt das jetzt nur an Edin Dzeko oder welchen Anteil hat der Systemwechsel von Miron Muslic in der Winterpause?
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus, aber vor allem mit Dominik Theiss, freier Journalist und Host des Podcasts From Coach to Coach, ein Trainerexperte, der sich mit Schalke auch ausführlich in der letzten Woche für den Kicker auseinandergesetzt hat. Hallo Dominik.
Hi Malte, danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du wieder da bist, neulich zu Mainz, aber jetzt eben zum FC Schalke, in den du dich ein bisschen reingearbeitet hast, hast du mir eben noch erzählt, kannst du uns gleich einiges drüber sicherlich erzählen. Aber zum Einstieg, wenn Wolfsburg im Winter tatsächlich Edin Dzeko bekommen hätte, die waren ja wohl auch an dem dran, hätten sie dann jetzt auch den Trainer wechseln müssen?
Gute Frage, dafür bin ich von Wolfsburg zu weit weg, aber man sieht schon, was für ein Faktor Edin Dzeko noch ist. Ich persönlich habe diesen Faktor Dzeko auch komplett unterschätzt, bin bekennender Kickbase-Spieler, zweite Liga, und als er auf den Markt kam, hatte ich meine erheblichen Zweifel, ob er der Punkte macht, ob der zu Schalke passt, weil Schalke sich ja so über den Umschaltfußball definiert hat in der Hinrunde, und ich dachte, mit dem Tempo schwierig, hab's versausen lassen. Ein anderer Spieler hat ihn dann nur für leicht über Marktwert gekauft und ja, der ist an mir vorbeigezogen, dank Edin Dzeko an die Spitze. Also fataler Fehler im Kadermanagement bei mir in Kickbase.
Bei Schalke hat keiner einen Fehler gemacht, die haben ihn sogar ablösefrei gekriegt und er hat sie auch an die Spitze geschossen in der zweiten Liga. 5 Tore in 7 Spielen. Am Freitag dann mit seinem Tor gegen Bielefeld ja auch diesen wichtigen Dreier gesichert. Sich dabei aber am Rücken verletzt. Hängt jetzt Schalkes Aufstieg an Dzekos Rücken?
Schon zu einem großen Teil. Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung ist, aber Schalke ist wahnsinnig glücklich, weil Musa Sylla mit diesem Muslic-Fußball oder dem Spielsystem sehr gefremdelt hat, weil es so ein Boxplayer ist und er halt viele Aktionen als Wandspieler auch hatte, was jetzt nicht so sein Ding ist, sondern geh in die Tiefe, mach Abschlüsse. Edin Dzeko ist Wandspieler, ist Übergangsspieler. Wenn Schalke den Ball erobert, wird er ganz oft auch in der Mitte angespielt, bereitet den Angriff mit einem Ball nach außen vor, geht dann wieder in die Box. Plus ist dieser Unterschiedsspieler bei Standards. Ja, allein, glaube ich, gegen Kiel 2 Vorlagen gegeben, wo Schalke über Standards das Ding gewonnen hat. Jetzt am Wochenende 1-0 gegen Bielefeld gewonnen, dank Edin Dzeko nach einem Eckball. Also er hat so viele Rollen und zeigt mit seiner individuellen Qualität, dass er der Unterschiedsspieler der zweiten Liga ist. Keine Frage.
Für Schalke, aber natürlich auch für Bosnien. Mit denen will er ja auch noch zur WM. Für einen fast 40-Jährigen nächste Woche wird er 40. Ein ganz schön strammes Programm. Und dann eben noch Rückenprobleme. Ich bin über 40. Ich darf das sagen, bei mir zwickt der Rücken auch. Ich könnte nicht mehr dieses Tempo und auch nicht dieses Pensum ableisten.
Ja, und Musterprofi, der ja auch zu Schalke gegangen ist, weil er unbedingt zu der Weltmeisterschaft wollte und auch zeigt, wie professionell er ist. Kannst du, glaube ich, schon ein bisschen mit Robert Lewandowski vergleichen, der seinen Körper ja auch wahnsinnig schält, auch im hohen Alter, der quasi nie verletzt war. Und Edin Dzeko, da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass der mal lange Verletzungen hatte oder viele Muskelgeschichten. Musa Sylla ja zum Beispiel schon, der ist ja immer wieder ausgefallen, hast du bei Schalke in der Hinrunde schon gemerkt, wenn er nicht da ist, dann ist halt gar kein Stürmer da. Und die hatten sowieso Probleme in ihrem 3-4-2-1-System. Da war Karaman gesetzt, aber wenn Sylla nicht da war oder wenn er da war, der zweite Spieler hinter der Spitze, der hat immer gewechselt, weil Muslic nie mit irgendeinem voll zufrieden war oder jemand verletzt war. Und man muss schon sagen, was Schalke da gezaubert hat im Winter mit Neuzugängen an individueller Qualität, ist Wahnsinn, vor allem zu was für einem Preis, weil das Wintertransferfenster ist ja schon immer überteuert. Und dann reden wir da über Edin Dzeko, der ablösefrei war, der natürlich Gehalt und auch eine gute Aufstiegsprämie bekommen soll, aber auch ein Dejan Lubicic, sehr, sehr unterschätzt für mich noch in dieser ganzen Schalke-Debatte, weil er so ein Bessermacher ist für viele andere Spieler und sowohl mit als auch gegen den Ball eine sehr große Rolle in dem System von Muslic einnimmt, aber auch Adil Aouchiç. Also da hat man ja gehört, glaube ich, von Dirk Große-Schlamann, dass Schalkes neuer Kaderplaner Maxi Lüftl da gecheckt hat, in Sunderland geht's nicht weiter, den können wir billig haben. haben da ja quasi nichts für bezahlt und auch ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Dann noch muss er an Jai ausgeliehen, also quasi fast keine Ablösesummen im Winter zu bezahlen für Spieler, die dich auf Anhieb auf ein anderes Level heben. Das ist schon eine Masterclass gewesen von Frank Baumann und dem Management drumherum.
Was ja vor allen Dingen erstaunt, dass die eigentlich quasi keine Anlaufzeit brauchen, um sich in dieses System einzufügen. Jetzt ist dieses System ja auch ein bisschen anders als das, was noch in der Hinrunde gespielt wurde. Man könnte ja sagen, sie haben die Schlüsse aus der Hinrunde, wo sie ja auch schon Tabellenführer waren, aber ja doch immer auch kritisiert wurden, gezogen, und zwar die richtigen Schlüsse, und mit den richtigen Spielern ergänzt. Also haben sie die Spieler für dieses System dann bewusst geholt? Wie würdest du es einschätzen?
Definitiv, weil die Spieler sind in ihren stärksten Rollen und Räumen gerade. Du hast angesprochen, ich glaube, selten waren Zweitliga-Herbstmeister so umstritten, wie es Schalke 04 dieses Jahr war, weil alle gesagt haben, die mogeln sich an die Tabellenspitze, die haben den geringsten Ballbesitzwert, die schlechteste Passquote, sind trotzdem oben und ziehen die Spiele oft mit einem Torunterschied. Aber die haben darauf reagiert, weil klar, mit Ball lief da wenig. Die sind halt oft 1-0 in Führung gegangen in der Hinrunde, haben super gut verteidigt, einfach auch hinten mit drei Verteidigern, teilweise Fünferkette, in Überzahl. Ist jetzt auch eine andere Thematik, weshalb es auch auf einmal hinten viel öfter geklingelt hat. Kommen wir auch später nochmal zu. Mhm. Aber die Mannschaft hat sich da schon unfassbar weiterentwickelt, weil sie nicht nur dieses wilde Spiel hat, es ist weiterhin die Schalke-DNA unter Muslic mit diesem Gefühl, dass wenn der Gegner den Ball bekommt, dass er erstickt wird, erdrosselt von Schalke, weil die einen unfassbaren Druck auf Ball und Gegner ausüben und immer versuchen, wenn sie den Ball zurückerobern, den tiefstmöglichen Ball nach vorne zu spielen, den Gegner zu stressen. Das ist unfassbar hoher Druck für einen Gegner. Das haben sie beibehalten, aber sie haben durch das neue System auch Spielkontrolle dazu bekommen und sind nicht nur diese Umschaltmannschaft, sondern haben auch Phasen im Spiel, wo sie den Ball haben, wo der Gegner tiefer steht und wo sie bessere Lösungen finden, auch weil sie einen Spieler mehr so im Angriffsdrittel haben jetzt durch die Systemumstellung und es ihnen wesentlich leichter fällt im Umschaltspiel, wie aber auch im Spiel mit Ball, mal Spielkontrolle zu bekommen, dem Gegner das Tempo aufzudrücken und eigene Lösungen mit Ball auch zu entwickeln.
Und hier kommt kurz Werbung.
Für Bayer Leverkusen beginnt am Mittwoch in der Champions League die erste echte Reifeprüfung der Saison. Am 11. März in der Bell Arena wird sich beim Achtelfinal-Hinspiel gegen Arsenal zeigen, ob die Werkself auch gegen einen europäischen Topfavoriten bestehen kann und vom ganz großen Wurf träumen darf. So oder so, dieses Duell verspricht 90 nervenaufreibende Minuten. Wer die Spannung noch weiter hochdrehen will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die passenden Quoten. Aktuell stehen die Leverkusener bei 5,75 für einen Heimsieg, das Unentschieden wird mit 4,33 bewertet und ein Arsenal-Auswärtssieg ist mit 1,5 notiert. Ich persönlich traue Leverkusen vor heimischer Kulisse die Überraschung zu und tippe mutig auf ein 2:1 für die Werkself. Für alle, die bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gern mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Eigene Lösung, vor allen Dingen ja über die linke Seite. Ne? Die bringen sie besonders ins Spiel, wo ja auch dann die Neuzugänge auch aktiv eingearbeitet sind und eingepreist sind. Jaye zum Beispiel, der ja auch sehr viel über den Aufbau dann über die linke Seite macht. Macht sie das nicht aber auch irgendwo ja ausrechenbar, weil es ja doch jetzt nicht statisch immer über links geht, aber doch vermehrt vor allen Dingen?
Ja, ausrechenbar zu einem gewissen Teil, weil wenn wir uns mal diese Statik mit Ball angucken, dann ist Schalke ja nicht ein 4-2-3-1, wie es im Kicker steht, mit zwei Flügelstürmern, klassisch, wie man es sonst kennt, sondern Schalke steht oftmals mit 8 Feldspielern in der mittleren Zone des Spielfelds und hat eigentlich links nur Musa Ndjai und rechts Timo Becker, weil Dejan Ljubicic als nomineller rechter Spieler immer wieder das Zentrum auffüllt und immer wieder sich so rund um Dzeko Karaman aufhält, unfassbar viele Tiefenläufe macht, wo Schalke dann mal drüber chippen kann oder auch einfach dadurch Raum freizieht für Dzeko, für Karaman, dass die auf bisschen größerem Raum auch angespielt werden können. Aushish ist auch oft vom Startpunkt her im Zentrum, geht dann öfter aus dem Zentrum und dann aber schon nach links raus. Und du hast es angesprochen, dann setzt Schalke eben auf diesen Superlink, Musa Ndjai als Linksverteidiger und Adil Oshich, die sich sehr gut unterstützen, die beide vor allem mit Flanken ihre besten Aktionen haben und sich gegenseitig durch Hinterlaufen oder Vorderlaufen immer wieder dem Ballführenden die Möglichkeit geben, freie Flankenpositionen zu haben, die nicht geblockt werden für Dzeko, für Ljubicic, für Karaman, weil die dann immer 2 gegen 2, 2 gegen 1 am Flügel das dann auch ausspielen. Und ja, eine gute Relation zueinander haben, ist ja generell ein großes Thema im Profifußball momentan, dieser Relationismus, zu schauen, wo sind die guten Verbindungen zwischen einzelnen Spielern und eben dieses Positionsgruppendenken zu haben. Ja, und ich sag mal so, es hat halt auch mehrere Vorteile. Diese Struktur, die sie haben mit diesem Überladen des Zentrums, hat halt auch den Vorteil, wenn die den Ball verlieren, dann sind die halt so massiv im Zentrum und können sofort, also die haben die beste Ausgangslage fürs Gegenpressing, weil keiner einen langen Weg hat, können sofort ins Gegenpressing und schalten halt um und vertrauen halt auch darauf, dass sie halt mit Karaman, mit Dzeko, mit Oshich Spieler haben, die auch auf engstem Raum guten Kombinationsfußball zeigen können, was ja auch funktionieren kann. Aber es gibt auch Phasen im Spiel, da sieht es unfassbar bieder aus. Also gegen Fürth hatten sie einfach Probleme da drin, weil da durch diese Zentrierung du halt, ja, das ist halt unfassbar eng. Und wenn du es dann mal nicht schaffst, weil der Gegner dich gut presst und clever zustellst, dann sieht es schon schwierig aus, vor allem wenn der Gegner wie Fürth die Flanken verhindert, weil die halt mit Tempo Mann gegen Mann dann auch die Flankenspieler direkt angelaufen sind. Dann kamen wenig Flanken und dann ist es schon ein bisschen ausrechenbar gewesen. Dann bist du schon abhängig von deinen Standards und von 1-0 Führung. Aber es ist halt dieses Kalkül, dass Schalke sagt, wir nutzen dieses massive Zentrum, um halt einerseits zu sagen, ja, wir haben die guten Zocker, andererseits auch, wir sind perfekt vorbereitet für den Fall, dass wir den Ball verlieren im Gegenpressing und können dann aus einer guten Positionierung perfekt umschalten, haben trotzdem noch die Bahn frei für einen Ndjai, der dann da lang sprinten kann nach Umschalten und haben halt auch ehrlicherweise durch dieses 4-2-3-1 jetzt vor dem Spiel, vor dem Ball einen Spieler mehr als vorher, wo sie nur 3 Angreifer hatten. Und jetzt haben sie immer 4, weshalb auch so die Bedenken, die ich hatte, oh, Dzeko, Umschalt, Fußball fehlt, Tempo gar nicht ins Gewicht fällt, weil sie einfach auch viele Spieler vor dem Ball haben und Dzeko da auch gar nicht die Tiefenläufe macht.
Nee, der kann sich dann vor allen Dingen dann auch auf das konzentrieren, was seine Kernkompetenz ist, nämlich die Strafraumbesetzung. Und da hat man ja schon in den Spielen, wo er mitgemischt hat, an seinen Toren schon gesehen, da macht ihm eigentlich keiner was vor. Und er braucht ja auch nicht viel Raum. Der hat ja auch so ein paar Wühltore da schon drin gehabt. Gleich sein allererstes. Das war ja auch so ein Torjäger-Tor par excellence.
Definitiv. Also hast du gegen Kaiserslautern bei seinem Anschlusstreffer, 85. glaube ich, gesehen, er macht halt auch aus wenig viel, aber das ist die individuelle Qualität, die er eben mitbringt. Und aber dann auch, also klar, in der Box ist es seine Qualität, da ist es er selbst, aber man muss schon auch sagen, dass er sehr davon profitiert, dass es andere Spieler gibt, wie Dejan Ljubicic, die Arbeiteraufgaben für ihn, für Karaman machen. Also wenn man sich Schalke mal anschaut, wenn die den Gegner anlaufen und verteidigen müssen, dann ist es nie Dzeko oder nie Karaman, der die weiten Anlaufwege macht, sondern es ist immer Ljubicic, weil der unfassbar guter Pressingspieler ist. Und wenn Schalke dann den Ball erobert, steht halt Dzeko ausgeruht, genauso wie Karaman in der Mitte und wird angespielt und ist dann der entscheidende Spieler im Umschalten, der dann quasi ins letzte Drittel nochmal einen finalen Ball spielt oder einen Distanzschuss oder auch ausgeruht in die Box geht. Also da sind schon auch viele Spieler, die ihn besser aussehen lassen, auch in, einfach auch Schisch mit seiner Flankenqualität, der ja auch schon Dzeko Tore vorbereitet hat. Das passt einfach und da muss Schalke einfach hoffen, dass A, der Rücken hält, dass aber auch die anderen Spieler halten, weil Das ist ja schon noch momentan Key, dass sie, so Katic war raus, Ayhan überragend gespielt, in die Rolle reingeschlüpft, aber ansonsten haben sie ja momentan, bis auf Loris Karius, kaum Ausfälle und die Achse vorne steht einfach.
Und man kann, wenn, dann auch im Moment ganz gut kompensieren, wie das Thema Karius ja auch zeigt. Denn Kevin Müller, der hat trotz einer kleinen Kritik, die er ja auch kassiert hat, jetzt gerade gegen Bielefeld dafür gesorgt, dass eben diese drei Punkte am Ende standen. Also Dzeko vorne und Müller hinten.
Ja, die Erfahrung. Ich meine, Muslic hat ihn ja dann auch zurechtgewiesen nach dem Fürth-Spiel, als er den Abstoß dann nicht lange ausgeführt hat, sondern kurz und dann in der Folge auch zu dem Fürther Treffer dann auch geführt hat von Srebeni. Ja, die haben halt auch eine wahnsinnige Erfahrung, das spielt halt auch eine große Rolle und so wie sie sich momentan geben, führt da ehrlicherweise kein Weg dran vorbei, dass sie nicht aufsteigen, weil die Mannschaft ist sehr gefestigt, hat ein großes Selbstvertrauen. Bei Heimspielen ist das ein Hexenkessel, eine Symbiose aus Mannschaft und Fans, was ja lange nicht der Fall war. Und von der individuellen Qualität sind sie klar besser aufgestellt als Elversberg, Paderborn. Vielleicht nicht wie Hannover. Hannover schlägt sich oft selbst in den entscheidenden Momenten, wie jetzt auch gegen Fürth am Wochenende.
Ja, die haben gegen Fürth verloren, wo Schalke dann immerhin noch ein Remis geholt hat. Das sind ja dann auch so Punkte, die dann am Ende den Unterschied einfach ausmachen können.
Ja, und ich sage für Schalke, wenn die wie jetzt, das war das 11:0-Spiel gegen Bielefeld in der Saison schon, aber das erste seit 7 Wochen, wenn sie das schaffen, diese Abwehrstabilität wieder hinzubekommen, mit der Offensive, ist jetzt flapsig immer gesagt, aber wirst du pro Spiel mindestens ein, eher zwei Tore immer schießen mit der individuellen Qualität, wenn du alle 4 Spieler vorne so zusammen hast, dass das kein Selbstläufer ist, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Aufstieg führen muss, einfach weil die Qualität zu hoch ist. Dieser Spirit, den Schalke ausstrahlt, der Gegnern auch zu schaffen macht mit diesem Stress. Ich habe es gesagt, ich am Fernseher denke ich immer, als Gegner muss ich mir vorkommen, als ob ich erstickt werde von denen im Druck. Aber klar, die haben auch super viele Gegentore kassiert jetzt in der letzten Zeit, weil, finde ich jetzt so in der Analyse, die ich auch für den Kicker geschrieben habe, rausgekommen ist, dass sie in der Hinrunde halt oft mit einem Backup-Verteidiger in dieser Dreierkette immer in Überzahl verteidigt haben. Jetzt müssen sie auf Mann gegen Mann gerade Flanken verteidigen und das kriegen Katic und Kurucay genauso wie die Außenverteidiger noch nicht so gut hin. Deshalb kassieren sie halt auch die meisten Tore auch im Strafraum und da wird es drauf ankommen, dass sie halt das besser verteidigen. Jetzt gegen Bielefeld hat es geklappt. Bielefeld tut sich aber eh unheimlich schwer, Tore zu schießen, kam aber auch zu Torchancen. Daher bin ich vor allem gespannt, ob die Mannschaft da so den nächsten Entwicklungsschritt machen kann beim Thema Spielkontrolle, auch nicht so oft in Umschaltaktionen reinzulaufen, weil dieses wilde Spiel ist natürlich einerseits für Schalke gut nach vorne, andererseits birgt es halt auch immer das Risiko, unsortiert zu sein und ständig in Konter zu laufen, wenn du einen Spieler da hinten weniger hast, dafür, dass du vorne einen mehr aufstellst in deiner Grundordnung. Ist schon kniffliger, auch wenn du mit Katic den besten Zweikämpfer der Liga hast, aber auch er hat da manchmal entscheidende Duelle verloren oder Spieler wurden nicht richtig aufgenommen in der Box. Die haben ja, glaube ich, in den ersten 6-7 Spielen im Jahr 2026 so viel Gegentore kassiert wie in der ganzen Hinrunde, wo es ja, glaube ich, nur 10 waren. Das ist schon so ein Faktor. Und man muss natürlich auch sehen, die Mannschaften stellen sich immer mehr jetzt auch darauf ein, was gibt es für einen Plan B neben diesem zentrierten Spiel, Positionsspiel. Standards ist unfassbar bei denen. Also die spielen ja schon ein bisschen wie Arsenal, dass sie sich alles im Fünfer zentrieren und mit ihrer massiven Physis den Torwart blocken und alles auf dem kurzen Pfosten irgendwie spielen und auf dem zweiten verlängern und sich alles im Fünfer abspielt. Ist schon sehr interessant zu sehen. Auch, dass sie darüber halt einfach Spiele ziehen wie gegen Kiel und Bielefeld.
Also es ist ja schon ein Risiko dann doch, wenn man zur Hälfte der Saison plötzlich doch recht tiefgreifende Änderungen vornimmt, sowohl taktisch als auch eben personell. Personell greift alles, taktisch offenbar auch, aber das ist jetzt auch nicht üblich, dass man doch so tiefgreifend eingeht. Also es hätte auch schief gehen können.
Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so viel Risiko gewesen, weil, ohne mit Miro Muslic gesprochen zu haben, für mein Gefühl, wird er für sich auch reflektiert haben, dieser Hinrundenfußball, der wird wahrscheinlich nach 34 Spieltagen nicht zum Aufstieg reichen, weil das zu sehr fokussiert war auf den Erfolg im Spiel, gegen den Ball umschalten, knappe Siege einfahren, sich nur über diese extrem gute Arbeit gegen den Ball zu definieren. Das reicht nicht, vor allem wenn du dir anschaust, was der Gegner macht. Also was das Mannschaften wie Elversberg und Paderborn gibt, gerade Paderborn, die im Laufe eines Spiels einen Gegner vor verschiedene Aufgaben stellt, weil sie gewisse Dinge verändern, die manchmal vielleicht gar nicht so auffallen im Detail, aber die halt sehr innovativ ihren Wettbewerbsnachteil kompensieren, dass sie nicht die besten Spieler haben. Mhm. Daher muss jetzt schon gesagt haben, ja, wir haben jetzt auch vor allem das Fundament, so viel Selbstbewusstsein zu haben und so ein positives Schalker Umfeld wie schon seit Jahren nicht mehr, dass wir das als Rückenwind für eine Entwicklung und für eine weitere Arbeit an unserem Spiel mit Ball einfach nutzen können, auch um ehrlicherweise in der Bundesliga zu bestehen, weil da funktioniert es auch nicht nur gegen den Ball, weil irgendwann, wenn du gar keine Spielkontrolle hast, wirst du vom Gegner einfach irgendwann erdrückt und kannst nicht mehr alles wegverteidigen. Also ist es schon der nächste Schritt. Es beeindruckt mich jetzt als Trainer trotzdem zu sehen, wie schnell das geht. Weil ich hatte in meinem eigenen Podcast Bo Svensson zu Gast, der nach nicht mal 6 Monaten bei Union Berlin entlassen wurde, der auch gesagt hat, du überschätzt, wie sehr man eine Mannschaft innerhalb von 6 Monaten weiterentwickeln kann. Das geht oft gar nicht so schnell, weil das teilweise, wenn es eine eingespielte Mannschaft ist, festgefahrene Strukturen seit Jahren waren. Bei ihm war es dann der Urs Fischer Fußball, der noch in den Köpfen drin steckte. Der Kader wurde nicht wesentlich verändert für einen anderen Fußball. Mhm. Und bei Schalke hat es jetzt schon einiges verändert. Und es hat geruckelt. Also im Januar haben die ja auch quasi kaum ein Tor geschossen, haben kaum gewonnen. Aber dieser Prozess kam in Gang und dann gerade mit diesem Kiel-Sieg ist Schalke auch wieder in dieses Selbstvertrauen und Selbstverständnis der Hinrunde gekommen.
Und das Schöne auf Schalke ist ja aus Schalker Sicht, dass die Fans sowas dann auch mittlerweile mitgehen und das Umfeld nicht sofort unruhig wird. Klar wird es eine gewisse Unruhe dann schon gegeben haben im ergebnistechnisch jetzt nicht ganz so sauber verlaufen im Januar, wo ja dann auch durchaus mal der Sprung von oder der Fall von den Aufstiegsplätzen möglich war, aber sie sind ja dann schnell wieder zurückgekehrt, jetzt ja auch wieder Tabellenführer, aber man ist ruhig geblieben. Also in Dortmund wäre man wahrscheinlich, oder da ist man nicht so pragmatisch, wie man offensichtlich auf Schalke jetzt ist, wo man jetzt sagt, okay, am Ende sind es die Ergebnisse, die zählen. Da sind wir auch mal, du hast vorhin gesagt, Phasen im Spiel bereit zu akzeptieren, die eben eher bieder sind. In Dortmund würde man auf die Barrikaden gehen, trotz des fast gleichen Platzes eine Etage höher.
Ja, die Mannschaft hat halt den Vorteil, dass sie typischen Schalke-Fußball in ihrer DNA haben. Also dieses ständige Druck auf den Gegner machen, eklig verteidigen, sich auch, muss man ja auch sagen, eine sehr gute Emotionalität an den Tag legen. Also es wird ja oft ein Witz drüber gemacht, über diese Prater-Geschichte und alles andere, dass du so mit Cevapcici und so viel Bosnier und so viel Spieler aus Serbien, Kroatien und Co. Aber da sind, also wenn ich mir einen Kurucay, einen Katic angucke, das sind ja manchmal einfache Mittel. Aber wie die mit dem Publikum spielen, dann einfach mal nur den Ball klären und dann sich abfeiern in Richtung Publikum und da kommt sofort die Resonanz. Mhm. Das merkst du als Gegenspieler ja einerseits, aber es pusht dich als Spieler ja auch. Also diese Soft-Faktoren sorgen ja schon auch dafür, dass die Mannschaft und die Fans so eine Symbiose da auch herstellen, weil der Fußball zur Schalke passt und jetzt halt weiterentwickelt wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie diese Spiele gegen Kiel und so verloren hätten, dann wäre das Pendel wahrscheinlich auch wieder anders ausgeschlagen. Das ist ja schon dieses Schwarz-Weiß-Denken im Fußball, wo du als Trainer schon aus meiner Sicht ein gewisses Maß auch drum betteln musst, dass die Ergebnisse am Ende stimmen, wenn du auf den Faktor Entwicklung setzt, damit du am Ende auch den Zuspruch erhältst dafür. Weil es gibt auch andere Phasen, dann gehst du früh in Rückstand oder gehst früh in Unterzahl. Dann kann es vielleicht auch ganz anders laufen und dann nimmst du nicht dieses Selbstbewusstsein mit. Und daher spielte da schon viel mit rein, aber Schalke hat auch die nötigen Schlüsse aus der Hinrunde gezogen. Von daher spannend zu sehen. Jetzt sind es ja, glaube ich, noch 9 Spiele und es bleibt eng vorne, aber muss schon, glaube ich, die kommen jetzt in eine konstante Phase rein, wenn personell die Startelf konstant bleibt. Und dann sind sie auch ehrlicherweise schon mit der Mannschaft ganz gut gerüstet, wäre aus meiner Sicht für Bundesliga erstes Jahr.
weil du eben Malocha angesprochen hast. Ndjaye, die Aktion, die Grätsche in der, was war das, 21. Minute, glaube ich, gegen Bielefeld, wo das ganze Stadion plötzlich gefeiert hat, als wäre das ein Tor. Das ist dann auch Schalke.
Ja, definitiv. Also es gehört dazu. Ich glaube, es ist auch nicht nur rein Schalke. Wenn das auf dem Betzenberg passiert, Marlon Ritter weiß das auch ganz genau, wenn er da so den Schalter anknipsen kann. Bei Mainz ist es Nadim Amiri. Das sind einfach dann auch gewisse Spieler, die das auch immer wieder, dieses Spiel mit dem Publikum auch können, dass es nicht künstlich wirkt, ist auch ein schmaler Grat, finde ich, die dann auch in den gewissen Phasen genau wissen, ah, jetzt kann ich mit den Fans auch so ein bisschen spielen, interagieren und in manchen Phasen Fokus bei sich behalten. Das ist schon einfach ein Faktor, das sagt ja auch jeder Experte im Spiel, 60.000, wenn die sich da anbrüllen, ich war auch 2-3 Mal in dem Stadion, das ist ein Geräuschpegel, da kannst du als Trainer, brauchst du auch draußen gar nichts mehr coachen. Die Spieler müssen es alleine regeln, gerade als Gästemannschaft. Ist schon interessant zu sehen, was für eine Wucht entstehen kann am Ende daraus. Und also bin gespannt, was am Ende bei rausspringt, aber sie machen halt schon sehr, sehr viel richtig und ich finde es halt spannend auch zu sehen, wie sich in dem System die Spieler weiterentwickeln. Also ein LVSI im Zentrum ist Wahnsinn. Nicht nur, was der für Kilometer abspult, sondern auch, wir hatten ja vorhin das Thema Wege machen für andere. Ja. Lubicic, wenn der überspielt wird, sein Pressing nicht funktioniert, dann ist nicht Dzeko oder Karaman der Nächste, der ansprintet, sondern es ist LVSI, der diesen ewig langen Weg aus dem Zentrum rausmacht, damit die anderen sich weiter im Zentrum ausruhen können und in ihrem stärksten Raum sein können. Und er leistet so viel für die Mannschaft, aber hat sich auch, finde ich, nach unten, also nach Balleroberung unfassbar entwickelt. Ron Schallenberg hat auch jetzt auf seiner Sechserposition wieder zu seiner alten Stärke gefunden. Also die Spieler sind schon auch in den richtigen Positionen. Der Einzige, der für mich ein bisschen fremdelt, ist Timo Becker noch hinten, weil der oft mit Ball sich, also außen nicht so seine stärkste Position, wenn er höher postiert ist, so als Schienenspieler, aber das ist er nicht. Der hat halt oft keinen Spieler vor sich, den er anspielen kann, außen, weil Lubicic immer im Zentrum wartet. Also der kann eigentlich immer nur Rückpässe spielen. Du merkst von der Körpersprache so, hey, hier fehlt's doch, ich brauche einen Spieler. Der Fremdel finde ich ein bisschen noch da mit, aber der fügt sich ein, der ist erfahren, der macht keine Fehler, der arbeitet gegen den Ball, gut die Sachen weg. Und von daher, ja, aber bin ich auch gespannt, ich werde es verfolgen, welche nächsten Kniffe Muslic irgendwie noch parat hat, weil er ist ja schon auch ein Showman, muss man ja schon sagen auch. Also der weiß das Spiel mit den Medien auch schon gut zu spielen am Ende, manchmal abzulenken, manchmal ein paar Finten zu legen, aber nichtsdestotrotz, Riesentrainerleistung.
Absolut. Showman in der angenehmen Variante, in der sympathischen Variante, das muss man auf jeden Fall sagen und in der, ja, die sich nicht selber so sehr in den Mittelpunkt stellt, wie das vielleicht andere durchaus machen, aber Mittelpunkt natürlich trotzdem Dzeko und wenn man da jetzt nochmal guckt und du hattest vorhin gesagt, ja, Plan B ist auch noch was sie vielleicht nochmal nachweisen müssen, dass sie es dann über längere Zeit dann vielleicht auch haben und bei anderen Gegnern dann vielleicht auch nochmal das Spiel gegen Fürth, war ja vielleicht sowas, wo vielleicht so ein Plan B dann auch so ein bisschen noch zutage getreten ist, dass er eben noch nicht so 100% implementiert ist?
Ja, am Ende geht es ja ums Prinzip Keep it simple für so eine Mannschaft mit so einer hohen individuellen Qualität. Ich glaube, dass sie schon öfter mal auch noch die Varianten einstreuen sollten, dass Lubicic nicht immer nur im Zentrum sich rumtummelt, sondern auch mal am Flügel, weil sie spielen halt kaum Verlagerungen. Sie bereiten das Spiel selten mal länger vor. Also sie haben Phasen mit Spielkontrolle und längerem Ballbesitz, aber dennoch versuchen sie es immer wieder übers Zentrum. Glaube aber, dass auch gerade Timo Becker bei Kiel früher schon gezeigt hat, dass er auch im letzten Drittel gute Flanken schlagen kann. Und da kommt er halt gar nicht rein, weil er halt hinten immer gefordert ist, weil dann Jai vorgeht und er muss dann hinten mit den anderen zwei Innenverteidigern absichern. Ich glaube, dass das schon so eine Variante sein kann, dass Schalke sich nochmal weiterentwickelt. Und ja, wenn der Gegner halt vor allem dann 2-3 Spieler abstellt für die Schalker linke Seite, um auch Schisch und Ndjaye die Dynamik zu rauben, dann wird er zwangsläufig auf der anderen Seite Platz frei, weil Dzeko wird auch nicht offen gelassen im Zentrum. Dass sie da schon auch die Räume, und da rede ich vor allem über einen Ron Schallenberg, der das dann lenken muss, auch öfter über die Verlagerung auf die rechte Seite nutzen kann, dass Schalke über rechts auch öfter noch angreift, weil es eben sehr links- und zentrumszentriert ist, das Angriffsspiel. Aber ja, das ist so die Möglichkeit. Wird halt auch spannend zu sehen, wenn Dzeko mal ausfällt. Das wird ein anderes Spiel, weil diese Backup-Lösung, immer einen Chipball hochzuspielen, die kannst du mit Musa Silla eigentlich vergessen, der wird sie nicht festmachen. Der hat auch nicht so einen ruhigen Fuß als Übergangsspieler im Umschaltspiel. Den musst du dann schon wieder direkt tief und in die Box schicken, und Dzeko geht nicht sofort in die Box. Dzeko bereitet die Angriffe vor, ist schon spannend zu sehen. Du denkst immer, das ist wie so ein Schachspieler, weil der weiß ganz genau, ich kann jetzt auch einfach einen Ball nehmen und draufschießen, aber das hat den wenigsten Erfolg. Der sucht dann schon immer, dribbelt an, bindet ein und sucht dann den bestpostierten Spieler außen oder in der Lücke und geht dann auch selbst für Flanken wieder in die Box. Der bereitet alles gut vor, und das ist Süller nicht. Genauso, wenn Karaman mal ausfällt. Auch Ljubicic können sie so nicht ersetzen. Da haben sie schon einen massiven Abfall im Kader, was die individuelle Qualität dann angeht. Aber halt unfassbaren Ehrgeiz in der Mannschaft. Auch wenn du so die jungen Spieler siehst, die dann noch reingeworfen werden. Mertcan Ayhan, Mika Valentovic, so von ihrer Grundattitude finde ich das schon sehr spannend, weil auch die Spieler, auch wenn sie fußballerisch vielleicht limitierter sind, Valentovic im Vergleich zu einem Ljubicic, Karaman, bringen die halt eine unheimliche Energie auch noch aufs Feld.
Dzeko ersetzen könnte ja jetzt gegen Hannover vielleicht am Sonntag sein müssen, wenn sich die Geschichte mit dem Rücken dann doch noch als schwerwiegender herausstellt. Er soll ja auch in dem Spiel gegen Bielefeld am Ende mit Schmerzmitteln dann gespielt haben, aber eben alles gegeben haben, bis er dann irgendwie um die 80. Minute dann raus muss. Also das Spiel gegen Hannover, die jetzt gegen Fürth verloren haben, was erwartest du da? Was ist das für ein Spiel? Ist das vielleicht auch ein Spiel, was Schalke ein bisschen entgegenkommt, weil Hannover ja traditionell doch eine Mannschaft ist, die mehr Ballbesitz hat als Schalke und jetzt auch als viele andere in der zweiten Liga? Eine Mannschaft, die versucht zumindest ein bisschen dominanter zu spielen, auch wenn es nicht immer funktioniert.
Ja, das Hinspiel war ja auch interessant. 0-3 in Hannover, glaube ich, war das ja. Und Hannover hatte gefühlt 80% Ballbesitz, hatte auch Chancen, aber nicht effizient gewesen, und Schalke ist so brutal effizient gewesen, hat die halt gekillt im Umschaltspiel. Und deshalb, glaube ich, liegt Hannover den Schalkern sehr, sehr gut, weil Schalke auch weiß, ja, wenn Hannover dieses Spiel verliert, ist der Zug für einen Aufstieg schon fast abgefahren, für einen direkten Aufstieg, beziehungsweise die Distanz zu Schalke wird einfach viel zu riesig. Daher kann Schalke erstmal auf eine stabile Defensive gehen und auf die Stärken gehen, aufs Umschalten, weil da haben sie ja dann schon eine Wucht, die sie entwickeln, und da hat Hannover seine Probleme. Also die waren schon viele Konter zugelassen gegen Fürth, und auch so in diesen 1-gegen-1-Duellen, ich glaube, das wird schon viel entscheiden, weil Schalke wird versuchen, viel dann auch 1-gegen-1 den Fokus drauf zu setzen gegen den Ball. Da sind die einfach galliger, da sind sie zweikampfstärker als Hannover, und da muss Hannover schon in Sachen Widerstandsfähigkeit eine andere Qualität auf dem Platz bekommen, wie auch sonst, weil es ist oft so, naja, spielen gut mit, manchmal zielloser Ballbesitz einfach, manchmal fehlt es ein bisschen an Effektivität im letzten Drittel, also die Diskussion war ja schon groß um Elias Saad, viel gespielt, aber glaube ich ein Scorer bislang erst, Jokota auch manchmal ein bisschen ineffizient, und ich glaube, dass sie auch jetzt Rukatic wieder zurückkehrt, da schon sehr gute Chancen haben, das Spiel auch zu ziehen, weil sie ja mehr individuelle Qualität im Vergleich zur Hinrunde auch haben und einfach, ja, diesen vielen Ballbesitz, den Hannover haben will, der liegt erstmal Schalke, der wird ihn erstmal in die Karten spielen.
Wenn man es unterm Strich mal zusammenfasst, Schalke spielt nicht den besten Fußball der Liga, aber vielleicht den klügsten und passendsten und eben nicht, also eigentlich kein direkter Aufstiegsfußball, zumindest so, wie man sich das vielleicht als Normalfan immer so vorstellt. Der aufsteigt, ist immer die Mannschaft, die alles erdrückt.
Du sagst es, also was ist denn Aufstiegsfußball? Was definiert man? Und das ist bei jeder anderen Mannschaft anders. Also diesen Fußball könnte Elversberg so nicht spielen, weil die nicht die Intensität in den persönlichen Duellen haben, auch nicht die Spieler dafür. Elversberg muss sich über das Spiel mit Ball, über verschiedene Lösungen und Aufgaben für den Gegner definieren. Schalke macht einfach nur das, dass sie ihre Spieler in die bestmöglichen Positionen und Situationen bringen. Und das ist einfach, ja, dieses Umschaltspiel mit einzelnen Elementen, mit dieser Zweierverbindung in Jai auch Schicht, die ganz gut funktioniert, mit diesen vielen Spielern vorm Ball, auch mit vielen Spielern bei Flanken im Strafraum, weil sie schon so enger stehen und dann vorne reingehen können. Daher ist es halt einfach, wie du sagst, clever, und darum geht es ja auch, das Maximale aus deiner Mannschaft, aus dem Spielermaterial, was du hast, rauszuholen, das machen sie. Und was bringt es dir, 70% Ballbesitz zu haben, wenn das nutzloser Ballbesitz ist? Dann kannst du auch mit 45%, was ja, glaube ich, gerade die Rate ist, auch aufsteigen. Warum denn nicht, wenn es funktioniert? Aber ich glaube, im Laufe der Saison wirst du halt immer wieder vor neue Challenges gestellt. Und diese neue Challenge, vor der standen sie im Januar, da hat's gehakt, aber sie sind über die Hürde gesprungen. Und ich glaube, die Gegner werden gerade jetzt auch nochmal neue Hürden stellen, weil in der Videoanalyse sehen die auch all das, was ich jetzt betitelt habe. Das kriegst du auch wieder zugestellt. Und dann kommt es am Ende auf die Spieler an, auf die individuelle Qualität, welche Lösung finden sie auf dem Platz, aber auch, wie bereite ich meine Mannschaft vor, welchen Plan B und C habe ich im Kopf, falls nicht funktioniert. Und da bin ich gespannt, was Muslic noch so bereit hat, weil das bislang hat mir persönlich gut gefallen, ist auch noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Entwicklung angeht. Da stockt es doch das ein oder andere Mal noch. Aber am Ende ist zweite Liga. Da keine Mannschaft spielt da irgendein perfektes Spiel. Du musst die entscheidenden Duelle gerade im Strafraum gewinnen. So, da es geht immer noch so viel über physische Intensität. Wenn du das drin hast, bist du erfolgreich.
Entscheidende Duelle im Strafraum, Edin Džeko. Am Ende steigt also Schalke wegen Edin Džeko auf, wegen des Systems oder weil Edin Džeko dieses System am Ende veredelt.
Kann man so sagen. Aber ich bin da ja immer, weil ich auch Trainer war, wie so ein Freund von einem Spieler, weil über Ljubicic zum Beispiel redet kaum jemand.
Ja, du hast ja heute sehr viel über Ljubicic geredet.
Ich habe ihm heute eine Lobby gegeben quasi. Kann er mir später zurückzahlen. Spaß, aber das ist halt dieses Gesamtkonstrukt. Auschich ja ähnlich. Auschich würde auch nicht so viel machen, wenn er nicht so viel unterstützende Läufer auch von Njai bekommen würde, nicht so oft gut angespielt von Karaman. Daher sind schon viele Faktoren, aber am Ende, wenn du halt so einen Gamechanger wie Džeko hast, der auch immer ein Tor erzielen kann in der Box, egal wie, auch wenn er im Fallen ist, einfach eine unfassbare Abschlusstechnik hat, dann ist das ein, will nicht sagen Selbstläufer, aber sowas in der Art.
X-Faktor hast du ihn genannt in deinem Kicker-Artikel. Von daher, das lassen wir am besten auch mal so stehen. Dominik, danke, dass du da warst und uns Schalkes System mit Džeko ein bisschen näher gebracht hast. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Hat auch mir Spaß gemacht, mich mal in eine komplett neue Mannschaft reinzufuchsen, taktisch.
Sonst ja Mainz.
Ja, Mainz, Kaiserslautern, eher so die Rheinland-Pfälzer oder hessischen Vereine mit Eintracht Frankfurt. Aber ja, macht Spaß jetzt auch für einen Kicker, so Taktikanalysen zu machen und mal verschiedene Mannschaften, die halt auch was anbieten, zu machen. Weil wenn ich jetzt über Mainz was machen würde, hätten wir vielleicht nach 10 Minuten schon aufhören können, weil es sehr einfach ist, was sie machen und da jetzt nicht so viel gerade weiterentwickeln. Daher immer spannend zu sehen, welche Trainer welche Impulse im Laufe einer Saison setzen.
Und du redest ja auch drüber in deinem Podcast From Coach to Coach. Wann gibt es die nächste Folge und wann kommt der immer raus?
Immer mittwochs, jede Woche Mittwoch. Jetzt als nächstes, nachdem zuletzt Bo Svensson zu Gast war und davor Thomas Stamm von Dresden und Tobias Strobel von Fair, kommt jetzt als nächstes Fritzi Kromp, die man als ZDF-TV-Expertin kennt, die aber auch Bundesliga-Trainerin von Werder Bremen ist. Auch sehr spannend. Ging's um alles Mögliche, um Werder Bremen aktuell, die nächste Weltmeisterschaft, ihren Weltmeistertipp, heiße Diskussion mit Christoph Kramer und Per Mertesacker auf der Couch, aber auch ihren Werdegang, weil sie schon große Pionierarbeit geleistet hat als erste hauptamtliche Frau beim DFB ohne A-Länderspiel und die jüngste Fußballlehrerin aller Zeiten in Deutschland war, beziehungsweise ist. Und einen spannenden Karriereweg einfach hingelegt hat und ja, mir immer Spaß macht, hinter die Trainer zu blicken. Wo kommen die her? Was ist der Werdegang? Was sind die Prägungen und auch die Überzeugung? Und wie verändert sich es im Laufe einer Trainerlaufbahn?
Unbedingt reinhören. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. From Coach to Coach, Fever Pitch, wisst ihr auch, findet ihr dort auch. Also beides runterladen, liken, abonnieren, was alles geht. Dominik, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.